Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert.
Yes, das ist der Bibeltext, den wir heute zusammen anschauen wollen. Wir starten in das neue Monatskapitel vom Hebräer 12. Und ich freue mich riesig auf das Kapitel, weil ich finde, es ist einfach ein geniales Kapitel, das so viel beinhaltet, wo so viel drin ist. Und ihr dürft euch wirklich auf ein paar spannende Predigten freuen, weil das Wort einfach so gut ist. Ihr habt es gemerkt, wir schauen heute zusammen die Verse 1 bis 3. Also wir werden uns heute mit den ersten 3 Versen beschäftigen. Aber bevor wir uns jetzt reinstürzen in den Bibeltext, möchte ich euch noch ein paar ganz kurze Infos geben zum Kontext, zum historischen und zum geschichtlichen Kontext, wo der Brief geschrieben worden ist. Und zwar ist das so, dass der Hebräerbrief ist ein Exot unter den neutestamentlichen Briefen, weil er ist so anders geschrieben als alle anderen. Er ist so nicht emotional. Wir kennen es von den Paulusbriefen. Der Paulus packt immer sein Herz rein, seine Ansichten, seine Meinungen, seine Leidenschaften. Auch in Timotheus. Und beim Hebräerbrief ist es mehr so ein sachlich. Er liest sich so wie eine Predigt eigentlich. Und weniger wie ein persönlicher Brief. Und man denkt, das könnte möglich sein, dass das so eine Predigt ist, die man dazu mal in der Gemeinde eigentlich umgegeben hat und die ist dann einfach so vorgelesen worden. Der Hebräerbrief, da sind sich Theologen einig, ist ein theologisches Meisterwerk. Es gibt kaum einen Brief im Neuen Testament, wo das Alte Testament und das Neue Testament zusammen verknüpft und auf so eine krasse Linie bringt. Ich zitiere, brillant verknüpft und auf eine Linie gebracht, schreiben da die Bibelausleger. Und das ist wirklich faszinierend. Eigentlich sagen sie, wenn du den Hebräerbrief liest, hast du einen Abriss über das ganze Alte Testament. Über den Verfasser wird extrem viel diskutiert von diesem Brief, aber mit ganz hundertprozentiger Sicherheit kann man nicht sagen, wer den Brief oder den Text geschrieben hat. Auch kann man nicht sagen, an wer genau das adressiert worden ist. Das, was man weiß, ist, dass der das geschrieben hat, ein Freund war von Timotheus, weil er schreibt das selber am Schluss vom Brief. Schreibt er, dass er ein Freund ist von Timotheus. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit sind aber Judenchristen, also Juden, die zum Glauben gekommen sind, Empfänger von diesem Brief. Weil wenn man den Brief liest, setzt es wie voraus, dass man gewisse Ahnung über das Alte Testament hat. Man kann nicht ganz genau sagen, wenn der Brief geschrieben worden ist, was man sicher weiß, dass er noch vor 100 vor nach Christus geschrieben worden ist. Also sicher im ersten Jahrhundert, aber ganz genau weiß man es nicht. Also wir fassen zusammen, wir können eigentlich über den Hebräerbrief sagen, dass wir nicht wirklich wissen, mit Sicherheit wissen, wie das Ganze entstanden ist, für wer, an wer. Aber eins, glaube ich, können wir wissen, und das ist, dass der Brief wie ein Pfeil einfach auf Jesus zeigt. Und ich glaube, darum war es auch nie eine Diskussion, ob der Brief überhaupt in die Bibel gehört oder nicht, sondern er ist einfach so in einer Einheit mit all diesen anderen Briefen und so Christus zentriert, dass es nie eine grosse Diskussion gegeben hat, dass der Bibel ein Teil von dem Kanon ist, von dieser Sammlung, von diesen Briefen in der Bibel. Ich will zum Anfang noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du durch dein Wort heute Morgen zu uns willst reden. Und Vater, ich bitte dich, dass jeder Mensch, der da rein hockt, eine persönliche Begegnung mit dir hat am heutigen Tag. Du bist der Gott, der redet, du bist der Gott, der lebendig ist, Vater. Und ich bitte dich, dass wir das an diesem heutigen Morgen erfahren und erleben. Wir geben deinem Namen Ehre, Jesus, und wir erheben dich, und es soll um dich gehen, dem heutigen Morgen. Amen. Der Titel von dem ersten Abschnitt heisst «Im Kampf des Glaubens auf Jesus blicken» oder «Im Kampf vom Glauben ausharren». Und ich habe gemerkt, ich bin jetzt in 26, eigentlich bin ich der Falsche, um über das zu reden. Weil da gibt es Leute, die seit 40, 50, vielleicht sogar 60 Jahren mit Jesus unterwegs sind, treu laufen und die wissen, was es heisst, im Kampf vom Glauben immer wieder auf den Jesus sich zu fokussieren. Darum, geh doch auch mal auf so Leute zu und frag sie, hey, was ist dein Geheimnis? Wieso bist du nach so vielen Jahren noch leidenschaftlich mit dem Jesus unterwegs? Und darum werde ich weniger Persönliches erzählen, sondern mehr mich auf den Bibeltext beschränken. Und ich hoffe, dass du gleich heute am Morgen. Lass uns hineingehen in den ersten Vers, Hebräer 12, 1, was heisst, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und das ist ein recht langer Vers, habe ich gemerkt. Und ich will jetzt nicht einfach über den ganzen Vers reden, sondern ich habe so in drei Tranchen unterteilt, die wir zusammen anschauen wollen. Ich lese die erste Tranche gerade nochmal vor. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und dass wir den ersten Satz verstehen können, müssen wir wissen, was das Kapitel vorher gestanden ist. Das ist ganz wichtig, sonst macht das nicht so viel Sinn. Und zwar macht dort der Autor eine Reise durch das ganze Alte Testament. Und er zählt ein Glaubensheld nach dem anderen auf und sagt, hey, und alle sind sie durch ihren Glauben, haben sie Gott gefallen und sind gerecht worden. Und er zählt die Zeugen auf vom Alten Testament und sagt, schaut auf die Zeugen, die durch den Glauben gerecht worden sind und Gott gefallen haben. So ein Vers können wir auch lesen im Jakobus 2, 23 über den Abraham, wo es heisst, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und in dem Kapitel 11 geht es um die unvollkommenen Menschen. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass sie unvollkommen sind. Die etwas gemacht haben. Sie haben auf den Gott vertraut und sie haben an den Gott geglaubt. Und Gott hat das anscheinend gelangt, um sie nehmen und zu brauchen und mit ihnen die Geschichte von dieser Welt zu verändern und neu zu schreiben. Und der Brief sagt, hey, schaut auf die Zeugen, ihr seid von dieser Schar von Zeugen umgeben. Und du und ich, wir sind auch beauftragt, sagt uns die Bibel, um den Glaubenskampf zu kämpfen. Wir sind nicht beauftragt, um ein möglichst gemütliches, angenehmes, ereignisloses Leben zu leben, wo wir möglichst für uns in unserem eigenen Umfeld angenehm und gemütlich die 80, 90 oder 100 Jahre auf dieser Erde zu verbringen, sondern es heisst da, wir sollen den Kampf vom Glauben kämpfen. Die Bibel redet immer wieder von dem. Ich sage so, Jesus nachzufolgen ist eben nicht ein gemütlicher Spaziergang, sondern es ist ein Marathon, der uns alles abverlangt. Und ich finde, das wird ein bisschen zu wenig gepredigt. Ich habe manchmal so den Eindruck, wir reden viel über was, hey, wenn du Jesus hast, oder, dann hast du alles. Und ja, das ist die Wahrheit. Und das ist eine Wahrheit. Aber Jesus sagt genauso oft, wer mir nachfolgen will, das kostet dich etwas, kostet dich einen Preis. Weil du musst anfangen, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Begierden abzulegen, wenn du wirklich willst, Jesus nachfolgen. Und das ist herausfordernd. Ich glaube, von dem könnten Haufen von da erzählen. Wenn wir im Leben den Weg vom geringsten Widerstand gehen, glaube ich, was eigentlich ja unsere Natur wäre. Oder? Eigentlich gehen wir gerne so ein bisschen den Weg vom geringsten Widerstand. Aber ich glaube, dann ist es nicht möglich, ein gottgefälliges Leben zu leben. Ich glaube, dann ist es nicht möglich, dass wir glücklich werden. Weil dann hören wir auf unsere Seele und auf das, was unsere Seele will. Und die Bibel sagt uns so oft, das kommt nicht gut raus. So, wir sollen uns immer wieder neu auf das Wort fokussieren, auf das, was Jesus gesagt und gelebt hat, und unser Leben nach dem ausrichten. Lass uns den zweiten Vers, den zweiten Teil vom Vers zusammen lesen. Was heisst, deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Und da kommt es prompt, oder? Bis jetzt sind wir gut davon gekommen und jetzt werden wir zumal auch in die Pfanne nie gestossen, oder wie man dem sagt. Einfach so, hey, und jetzt ihr auch. Schon noch krass, oder? Da zählt er vorher die Glaubenshelden auf und wie sie gekämpft haben und geglaubt haben und jetzt kommt er, und jetzt ihr auch. Das ist irgendwie verrückt. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, das wir hoffentlich alle kennen und wo uns alle ein Wohlgefühl aufkommen lässt. Wo ist der Knuffi? Ein Amen hätte ich jetzt schon erwartet von dir. Juhu. Das ist die Arena in Davos, wo der HCD einmal Hockey spielt. Und stell dir vor, du kämpfst den Kampf vom Glauben, du laufst den Marathon vom Glauben. Du spielst dein Hockeyspiel vom Glauben. Und das ist eine Arena um dich herum mit Zeugen, mit Zuschauern. Und das ist hochkarätig besetzt. Das ist ein Mose, der dir zuschaut. Ein Abraham, ein Isaac, ein Jakob, ein Daniel, ein David, ein Salomo. Und wie sie alle geheissen haben, heisst es da. Das sind Zeugen, die uns zuschauen, wie wir den Kampf vom Glauben kämpfen. Und das ist schon noch irgendwie crazy. Aber wir wollen wissen, so ein Spiel macht nur Sinn, wenn man auch einen Gegner hat, oder? Und das ist es so. Wir haben auch einen Gegner und ein gegnerisches Team, einen gegnerischen Fanclub. Und eins kann ich euch sagen, die spielen nicht immer fair. Die spielen nicht immer fair. Die setzen alles daran, dass du scheiterst in deinem Kampf vom Glauben. Und zwar mit jedem Mittel. Und das müssen wir wissen. Das müssen wir uns bewusst sein. Es gibt so die Mentalität, ich bin Christ, mir kann nichts passieren. Dann möchte ich dir sagen, lese mal in der Bibel. Schau mal das Leben von Paulus an, wo er aufzählt, was er alles hat müssen erleben und erdulden und erleiden. Es geht mir nicht darum, irgendjemandem Angst zu machen. Aber wenn der Hammer kommt und dich voll trifft und du hast das Gefühl, ich bin Christ, mir kann nichts passieren, und du laufst so durch die Welt, dann wird dich so ein Gegenschlag, so ein Crosscheck wird dich ausnocken. Und du wirst nicht mehr brauchbar sein für das Spiel. Aber wenn du weißt und dir bewusst bist, da können Angriffe kommen, da können Schläge kommen vom Feind, und du mit dem rechnest und auf das gefasst bist, dann kannst du mit dem umgehen. Du kannst immer wieder zu Jesus gehen, mit ihm das anschauen. Die Frage ist aber, wie können wir jetzt das Spiel, den Kampf gewinnen? Und die Bibel ist so genial, sie lässt uns da nicht im leeren Hebräer 12, oder den letzten Teil von dem Vers, was heisst, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Wir können den Lauf vollenden, wenn wir das ablegen, was uns daran hindert zum Laufen. Eigentlich ist es so einfach und so tief. Uns von dieser Sünde trennen und wir können laufen. Weil das ist das, was uns zurückhält. Und die Bibel nennt den Vorgang auch Heiligung. Und das Krasse ist, das ist ein lebenslanger Prozess. Und es kommen immer wieder Sachen, die du merkst, das sind Sachen, die mich noch hindern, wo ich noch nicht ganz in dieser Freiheit laufe. Und der Punkt ist, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Und Schritt für Schritt das abzulegen, was dich am Laufen zu hindern. Schau, wenn ich auf all das schaue, auf meine ganze Unfertigkeit schaue und auf einmal das alles sehe, dann denke ich, hey, jetzt kannst du aufhören laufen, das bringt es nicht. Ich glaube, das Geheimnis ist Schritt für Schritt. das, was dir Gott aufzeigt, anzuschauen und abzulegen. Und das ist ein lebenslanger Prozess, glaube ich. Ein Beispiel aus meinem Leben, meine Frau und ich, wir haben uns vorgenommen, wir wollen zusammen stille Zeit machen am Morgen. Wir haben jetzt einen Sohn. Und dann ist schon mal ein früher Tag wach als vorhin. Und wir haben gesagt, wir wollen um 6 Uhr aufstehen. Wir haben gemerkt, das ist etwas, dass wir zu wenig gemeinsame Zeit haben und gemeinsame stille Zeit haben, etwas, was uns hindert, um wirklich vorwärts zu gehen oder noch mehr zu laufen. Wir haben gesagt, wir wollen das ändern. Und es ist ein Kampf am Morgen, wenn um 6 Uhr der Wecker läutet. Und es ist ein Kampf, wenn du mal auch die halbe Stunde oder Stunde früher aufsteht, weil er merkt, dass Mami und der Papi sind ja schon wach, dann kann ich ja auch aufwachen. Aber wir wollen dranbleiben in diesem Kampf und wir wollen es uns immer wieder vornehmen und in dem hineinlaufen. Weiter steht da auch, dass uns die Sünde leicht gefangen nimmt. Manchmal haben wir so das Gefühl, also die Sünde, also die sehe ich von Weitem, also da laufe ich sicher nicht rein. Aber die Bibel sagt, es nimmt uns leicht gefangen. Und kennst du das, so die Diskussionen unter Christen, was jetzt echt vor Gott noch gut ist und was nicht? Wir suchen immer so den Grenzwert. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, nehmen wir an, in einer Beziehung, ist jetzt Petting noch okay vor Gott oder nicht? Es kann ein x-beliebiges Thema sein, wir suchen die Grenzwerte. Und ich denke, das ist so ein falscher Fokus. Anstatt dass wir uns ausstrecken nach dieser Heiligkeit und Jesus anschauen, suchen wir irgendwo, was ist gerade noch so okay vor Gott und was nicht. Und ich glaube, da dürfen wir umdenken und anfangen, uns nach dem ausstrecken und dem hineinzulaufen, wo eben die Heiligkeit von Gott widerspiegelt. Wo ist es vielleicht für dich Zeit heute, dass du sagst, ich will so etwas ablegen, das mich am Laufen hindert? Dann mach das. So Zeug tun wir immer gerne auf die lange Bank. Du kannst es heute machen mit dem Jesus. Du kannst vor ihm treten und sagen, Jesus, und heute ist fertig, ich lege das heute ab. Cool ist noch, wenn du noch Freund oder eine Freundin oder jemanden mit dazu nimmst und sagst, ich will dir das noch bekennen, lass uns das zusammen anschauen, ich will ab heute nicht mehr in dem hineinlaufen. Lass uns den zweiten Vers anschauen. Was heisst, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und auch da habe ich wieder so ein bisschen Tranche gemacht. Lass uns die erste Tranche nochmal lesen. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Den Blick auf Jesus richten. Wegschauen von deiner Sünde, von dem, was in deinem Leben vielleicht noch nicht so ist, wie es sollte sein, und Jesus anschauen. Das ist ein Geheimnis, das ich erst gerade am Entdecken bin und ich merke, das ist so kraftvoll. Wenn wir anfangen, nicht mehr immer auf das zu schauen, was noch nicht so ist, wie wir es wollen, sondern wenn wir anfangen, den Jesus anzuschauen. Und jetzt denkst du, ja super, Jesus anschauen, also der ist ja unsichtbar. Wie soll man denn den anschauen? Also was meint denn der genau damit? Und es gibt so ein Buch. Und dort drin ist ziemlich genau beschrieben, wie das der Jesus gelebt hat, wie das sein Leben ausgesehen hat. Wenn ich in der Bibel lese, schaue ich Jesus an. Ich sehe, wie er war, was er gesagt hat, wie er gelebt hat. Und es fängt an, mein Gedanken gut zu verändern. Es fängt an zu verändern, wie ich lebe. Oder ich schaue andere Christen an, die die Herrlichkeit von dem Vater widerspiegeln. Und ich zumal merke, krass, wie laufen die? Das ist ja nicht normal, wie die laufen. Also so selbstlos und die lieben andere Menschen und ich sehe etwas von dem Jesus. Oder ich schaue die Schöpfung an. All die Wunder, die ganze Schöpfung schreit doch laut Jesus. Das ist ein Schöpfer, der das alles geschaffen hat. und ich sehe ihn, ich schaue ihn an. Wir sollen uns auf das fokussieren. Hast du gewusst, weil das, was du anschaust, das Bild, das du anschaust, zu dem verwandelst du dich. Dort, wo du her schaust, dort laufst du hin, dort fahrst du hin, was auch immer. Außer du fahrst ÖV. Dann funktioniert das nicht. Darum bin ich ein Gegner von ÖV. Nein. Es ist so fremdbestimmt. Du würdest jetzt eigentlich gerne anhalten, aber der Zug hält einfach erst wieder zu Zürich. Schade. Wie auch immer. Das, was wir anschauen, zu dem werden wir oder dort laufen wir hin, das ist mega wichtig. Und wenn du Jesus anschaust, dann laufst du zu ihm, dann wirst du ihm ähnlicher und zumal merkst du, wie Sachen von dir abfallen. Und das ist so etwas Geniales. Auch da möchte ich dir wieder eine Frage stellen. Wie viel Jesus kommt aus dir raus? Wie viel Jesus sehen die Menschen, die mit dir unterwegs sind? Die mit dir Zeit verbringen? Der zweite Teil von dem Vers, den wir zusammen lesen, was heisst, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und der Vers hat eine Doppelbedeutung im Urtext. Jesus hat zwei Freuden gehabt. Die erste war, er hat gewusst, wenn ich das durchziehe, dann werde ich einen Weg machen für die ganze Menschheit. Dass sie nicht mehr unter dem Fluch vom Gesetz ist, sondern dass sie durch Glauben gerecht werden. Ich werde einen Weg machen. Das war mal seine erste Freude. Aber die zweite Freude war, Jesus ist aus dem Himmel rausgekommen, auf die Erde. Er hat gewusst, wo er hergeht und wie es dort ist. Und das hat ihn so begeistert, dass er bereit war, den Weg zu gehen. Bis zum letzten Atemzug. Treu zu sein. Sündlos zu sein. Weil er gewusst hat, was für eine Freude auf ihn wird warten. Und das ist ein Geheimnis, das dein Glaubensleben kann revolutionieren. Da bin ich felsenfest davon überzogen. Wie lebst du dein Leben? Lebst du im Fokus auf das Irdische oder auf das Göttliche? Hast du die Freude, dass du weißt, krass, wo ich herkomme? Und schau, Jesus hat genau gewusst, wie der Himmel ist. Wir wissen es nicht. Und ich glaube, das ist auch gut. Weil wenn wir wüssten, wie der Himmel wäre, ich glaube, jeder Mensch würde sich aus purem Egoismus für Jesus entscheiden und sagen, hey, dort her will ich auch, egal was ich muss machen, ich mache es. Aber auch da, Jesus, geht es wieder um Glauben und Vertrauen. Glaubst du wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Dass er dir wirklich einen Ort am Vorbereiten ist, wo so paradiesisch wird sein, dass du dir es gar nicht kannst vorstellen. Jesus will eine Beziehung und er will nicht einfach, dass du Ja zu ihm sagst, dass du das Billett für den Himmel hast. Ich glaube, um das geht Jesus überhaupt nicht. Das finde ich auch nicht so in der Bibel. Sondern er will eine Beziehung mit dir leben. Das ist dein Leben. Also, nicht eine WC-Rolle. Ich muss jetzt etwas machen da. Ich hoffe, es klappt. Also das ist dein Leben. Und zwar die Zeitachse von deinem Leben. Die ist nämlich eine Ewigkeit. Und das Leben auf dieser Welt, wenn du die Ewigkeit anschaust, sind vielleicht 2 Zentimeter, wenn überhaupt. Es geht ja nicht, weil es eine Ewigkeit ist, aber einfach, dass ihr es euch vorstellen könnt. Das ist so ein kleiner Streifen von dieser Zeit, wo du bist. Und ich möchte dich fragen, auf was setzt du den Fokus in deinem Leben? So oft sind wir nur in diesem Ding rein und wir denken, das ist der Dreh- und Angelpunkt vom Universum. Und wir verlieren die Perspektive auf das Ewige. Auf das, dass Gott sagt, eigentlich möchte ich, dass alle Menschen gerettet sind, dass alle eine Ewigkeit bei mir sind. Sagst du, ja, wieso hat er denn nicht einfach das mit der Welt bleiben lassen und uns alle gerade in seinen Himmel genommen? Ich glaube, Gott ist ein Gott, der uns einen freien Willen gegeben hat. Und er hat gesagt, schau, du bist auf dieser Erde und du hast Zeit auf dieser Erde, dich zu entscheiden, wo du wirst deine Ewigkeit verbringen und wie du sie wirst verbringen. Und es ist so entscheidend, was wir da machen und wie wir da leben und was für eine Perspektive und für einen Fokus wir da haben auf eine Ewigkeit. Das heißt, das immer wieder bewusst sein. Und das verändert, wie du auf dieser Welt lebst. Also bei mir hat es eine extreme Veränderung gebracht. Weil ich gewusst habe, es ist so eine Frage vom Fokus und von der Perspektive. Ich habe in diesem Jahr in 3 Monaten 2 geliebte Menschen verloren, mein Gottemädchen und meine Schwester. Plus ist unser Sohn auf die Welt gekommen. Und es war extrem turbulent in meinem Leben. Und es hat mir wieder Neues so bewusst gemacht, wie vergänglich und zerbrechlich das Leben auf dieser Welt ist. Und es hat mir wieder neu bewusst gemacht, auf was will ich meinen Fokus legen. Will ich meinen Fokus auf das Irdische legen, dass ich es möglichst gut habe auf dieser Welt, möglichst viel Geld oder was weiß ich? Oder will ich meinen Fokus darauf legen, dass ich sage, hey, ich bin da, um möglichst viele Menschen können mitzunehmen, die Ewigkeit rein, beim Vater, der wird paradiesisch sein. Es verändert so, wie wir leben. Markus 8,35 heißt: Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Und das ist genau das. Auf was setzen wir unseren Fokus? Und weißt du, Gott ist nicht ein Gott, der dir in deinem jetzigen Leben keine Freude gönnen mag. Das ist auch völlig ein falsches Bild von Gott. Gott liebt es, wenn wir uns freuen. Gott liebt es, wenn wir uns etwas leisten können. Aber es hat mit unserem Fokus und unserer Perspektive zu tun. Und es hat damit zu tun, was hat den ersten Platz in unserem Leben? Und wer hat das letzte Wort in unserem Leben? Sind wir das oder ist Gott das? Wir schliessen ab mit dem Vers 3, was heisst, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und wir alle werden irgendwann müde, wir sind Menschen, das ist normal. Das ist völlig normal. Die Frage ist, wie wir mit dieser Müdigkeit umgehen. Um wieder zurückzukommen aufs Hockeyspiel. Sagst du einfach, ich bin müde, ich sitze auf der Ersatzbank und warte, bis das Spiel fertig ist. Logisch, du bist dabei an der Meisterfeier, du wirst sie miterleben. Aber was ist es für ein Gefühl, wenn du einfach das ganze Spiel auf der Ersatzbank gehockt bist, nur weil dich einer gecheckt hat oder weil du jetzt halt müde bist? Ich glaube, wir sollen uns erholen und die Zeit braucht es, aber dann sollen wir auch wieder aufstehen und wieder mitspielen gehen. Wieder mitkämpfen gehen mit unseren Geschwistern. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns einen Plan und eine Aufgabe. Und wenn du deine Aufgabe im Reich von Gott nicht wahrnimmst, dann wird es einfach nicht gemacht und dann müssen vielleicht dafür andere doppelt. Ich weiss es nicht. Aber ich möchte dich herausfordern, vielleicht merkst du, ich sitze ein bisschen auf dieser Ersatzbank. Dass du wieder neu aufstehst und sagst, und ich will wieder mitspielen. Egal wie alt oder wie jung das du bist. Es braucht jeden. Es braucht die jungen Führigen mit Leidenschaft. Und es braucht auch die Älteren, die sagen, hey, nimm es mal ein bisschen easy. Schau, ich habe das und das alles auch schon erleben dürfen. Und vielleicht können wir es auch so oder anders machen, die weise sind, die Erkenntnis haben. Aber es braucht uns alle. Und die Bibel gibt uns da eine Verheißung und sagt, wenn wir unseren Blick auf ihn richten, werden wir immer wieder neuen Mut bekommen. Wir werden nicht aufgeben. Und das ist so eine geniale Verheißung. Lass uns die am Schopf packen. Ich möchte dir zum Schluss ein paar Fragen stellen. Einfach nochmal so zusammenfassend durch die Predigt durch. Wo ist es vielleicht für dich Zeit, dass du sagst, hey, und ich will aufstehen. Ich will wirklich wieder aufstehen. Und ich will wieder ein Teil sein von dem Spiel, was ich nennt, zusammen das Reich Gottes bauen. Zusammen die Brut von Jesus so schön zu machen, wie es nur irgendwie möglich ist. Ich will heute wieder aufstehen. Auf was liegt dein Fokus in deinem Leben? Liegt es auf diesen ersten 2 Zentimeter oder hast du auch die Ewigkeitsperspektive? Wo gehst du vielleicht in diesem Kampf den Weg vom geringsten Widerstand und machst Kompromisse, wo du wüsstest, eigentlich sollte ich die nicht machen? Vielleicht merkst du, es ist heute dran, dich von etwas zu trennen, etwas abzulegen, was dich am Laufen hindert. Dann mach das heute und schieb es nicht auf die lange Bank. Entscheide dich vielleicht heute zum ersten Mal oder wieder neu, nicht auf deine Defizite zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen und auf seine Möglichkeiten, die er über dein Leben hat. Wenn wir das checken, das ist so krass. Wenn wir sehen, einen Paulus, die Apostel, meine, sie waren nicht perfekt gewesen, aber sie haben den Glauben und das Vertrauen gehabt, dass da ein Gott ist, was sie brauchen will. Und sie haben die ganze damals bekannte Welt auf den Kopf gestellt. Bis heute. Nicht, weil sie so krass gewesen sind, sondern weil sie mit dem Jesus gelaufen sind und immer wieder ihren Blick auf ihn ausgerichtet haben. Und ich bin überzeugt, du kannst dich heute, oder nicht heute, du kannst dich immer einreihen in die Glaubenshelden, in die Zeugen. Du kannst dich einreihen in die Menschen, wo man darüber sagen wird, die haben mit Gott Geschichte geschrieben. Und das wünsche ich mir für mein Leben und das wünsche ich mir für dein Leben. Von ganzem Herzen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo du die Möglichkeit hast, das Abendmahl zu nehmen. Und vielleicht heute mit einem ganz speziellen Fokus. Dass wir uns daran erinnern, wer der Jesus ist und was er für uns gemacht hat, was er für uns bedeutet. Aber auch, dass du einen von diesen Punkten einfach für dich mitnimmst und mir vor Gott bewegst und eine Entscheidung triffst. Für dich mit dem Jesus zusammen an diesem heutigen Morgen. Ich hoffe, wir sind dabei.